Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Eine Frage an dich. Hast du Zukunftsängste? Oder kennst du Menschen, die Zukunftsängste haben? Also ich persönlich kenne extrem viele Menschen, die unter Zukunftsängsten richtig leiden. Die Menschen haben teilweise Angst. Was kommt auf diese Welt zu? Wohin steuert unsere Welt? Oder auch, was kommt auf unsere Gesellschaft, auf unsere jeweiligen Länder zu? In Bezug auf Krieg, Frieden, geopolitische Veränderungen, die Wirtschaft. Natürlich auch, was kommt auf unsere Familien oder auf unsere Städte zu? Und natürlich auch vor allem, was kommt eigentlich auf uns persönlich zu? Im finanziellen Bereich, in Bezug auf Sicherheit, das Gesundheitssystem, Arbeitsplatzsicherheit und vieles mehr. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich nicht an ihrem Leben leiden, sondern an ihrer Vorstellung von dem, wie ihr Leben in Zukunft aussehen könnte. Und Adrian und ich haben in diesem Soul Talk, den wir dir heute präsentieren, sehr persönlich und sehr intim auch über unsere persönlichen Zukunftsängste, ob wir denn welche haben oder ob wir das kennen, gesprochen und wie man mit Zukunftsängsten umgeht, wenn man sie denn hat, wie man Zukunftsängste auch abbauen kann und wie wir das persönlich für uns in unserem Leben sehr gut im Griff haben. Natürlich auch, wie man Zukunftsängste grundsätzlich vermeiden kann und welche Perspektive aufs Leben auch hilft, um Zukunftsfreude anstatt Zukunftsangst zu entwickeln. Ich freue mich auf das Gespräch und übrigens, wenn dir dieser Podcast ganz generell gefällt, der Input, den ich dir jede Woche sozusagen hier schenke, dieser Podcast finanziert sich ja nicht durch Geld, sondern durch deine Aufmerksamkeit und Zugewandtheit. Er ist komplett werbefrei und das soll er auch bleiben. Das heißt, Menschen, die diesen Podcast lieben und schätzen und von ihm weitererzählen, diese Menschen machen diesen Podcast größer und erfolgreicher. Und deswegen meine Bitte, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erstens abonniere ihn auf alle Fälle und teile ihn gerne bitte mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Vielen Dank dafür. So, und jetzt steigen wir sofort ein ins Gespräch von Adrian und mir zum Thema Zukunftsängste. Viel Spaß!
Lieber Freund, hast du denn Angst vor dem, was kommt? Oder hattest du jemals Angst vor dem, was kommt, dass du dir gedacht hast, boah, hey, wenn ich mir überlege, was alles ansteht und wie die Welt dasteht und so weiter, ich habe echt Angst um meine eigene Zukunft oder um die Zukunft meiner Liebsten. Kennst du das Gefühl?
Also in Ansätzen, aber ist es sehr lange her. Wirklich sehr lange. Zukunftsängste ist zum Glück wirklich was, womit ich nicht geplagt bin sozusagen. Ich kann mich aber erinnern, als ich zum Beispiel, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen und vielleicht auch die erste Erinnerung an Zukunftsängste, da bin ich jetzt sozusagen historisch-geschichtlich nicht der Beste. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Wann war denn der Angriff von Amerika auf den Irak damals? Der allererste, der erste Golfkrieg sozusagen.
90?
Ja, genau so. Roundabout, ja. Also ich war in der Grundschule, also es muss irgendwo Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein, genau. Und da weiß ich noch, also bei uns ist so, meine Oma hat noch zwei Geschwister. Und zwei Mädels auch, also waren drei Schwestern und eine von denen lebte in den USA und war auch verheiratet mit einem Berufssoldaten von der US Army. Und somit war es sozusagen das Thema Militär und so weiter und so fort bei uns schon auch immer. Wir waren ganz gut informiert, was da drüben in Amerika los war und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich meine Oma habe nie weinen sehen. Die war eigentlich immer eher so ein bisschen kühlerer Mensch. Und dann an diesem Tag vor dem Angriff der Amerikaner dann sozusagen auf die Ölfelder von Saddam Hussein, stand meine Oma bei uns in der Früh, wie immer, sozusagen so im Türrahmen. Meine Mama und ich haben gefrühstückt. Und meine Oma stand so im Türrahmen, so für den morgendlichen Smalltalk und hat geweint. Haben wir gedacht, um Gottes Willen, ist jemand gestorben oder was ist denn jetzt los? Und hab da bloß so zugehört und dann haben die über diesen Krieg gesprochen und sie hat eben mit ihrer Schwester in den USA gesprochen und mit dem Jerry, also war der Onkel Jerry, war sozusagen mein Großonkel, wenn man so will. Und die haben praktisch sich wahnsinnige Sorgen gemacht über das, was da potenziell los sein könnte. Ne? Also in Richtung, wurde ja damals auch, ne, das Wort Weltkrieg und so weiter, wurde damals schon ein bisschen inflationär gebraucht, wie heute auch. Naja, auf alle Fälle waren da alle möglichen Diskussionen. Und da weiß ich noch, da bin ich dann zur Schule gegangen. War immer so ungefähr 15 Minuten Schulweg. Und da hatte ich richtig Schiss. Und da bin ich gegangen und habe dann geheult auf dem Schulweg. Weil da bin ich dann, ne, bin den Weg entlang gegangen. Alles, was ich also kannte, die Häuser, die Kirche vor uns, das Schulgebäude. Dann habe ich gedacht, oh scheiße. Hey, in 2-3 Tagen wird das hier wahrscheinlich alles zerstört sein. Es wird alles kaputt sein. Genau der Satz, den werde ich nie vergessen. Genauso habe ich dann auch gedacht, ne, es wird hier alles zerstört sein. Und da hatte ich wahnsinnig Angst. Und dann hat unsere Lehrerin in der Schule das aber Gott sei Dank irgendwie aufgegriffen. Anscheinend ging es nicht nur mir so. Und dann war das bei uns Schulthema auch. Also war irgendwie Klassenthema. Und dann wurden wir alle gefragt, was denken wir so dazu. Und die hat uns da irgendwie dieses Reden über die Themen hat uns, oder hat mir zumindest schon geholfen. Und am nächsten Tag war ich dann wahnsinnig froh, weil dann war ja über Nacht irgendwie, deutscher Zeit war ja wohl dieser Angriff. Und dann kam meine Oma auch. Und dann habe ich gleich gefragt, so wie beim Fußball so ungefähr, und wie steht's? Nach dem Motto, also wie ist es? Mhm. Dann hieß es gleich, irgendwie waren die Angriffe sehr erfolgreich und wenig Gegenwehr und das und das. Und da war schon relativ schnell klar, dass das damals jetzt wahrscheinlich nicht in der Vollkatastrophe erstmal endet. Jedenfalls für mich als Kind, ne? Man hat ja nicht so einen Einblick. Und da habe ich das erste Mal erlebt, wie sich Zukunftsängste anfühlen. Und es war eines der schlimmsten Gefühle, an die ich mich zu erinnern kann. Aber das war so von einem Einflussfaktor von außen sozusagen. Ne? Man ist dann so Opfer. Selber muss ich sagen, habe ich mir nie, sogar in den ganz schlimmen Zeiten, wo sage ich mal, Grund gewesen wäre, auch ein bisschen Zukunftsängste zu haben, hatte ich relativ wenige, weil ich so beschäftigt war, auch damit das Problem zu lösen. Ich glaube, dass Zukunftsängste oft auch entstehen, wenn man nicht richtig im Game ist, sondern viel Zeit hat, über das nachzudenken. Und also aktuell oder in letzter Zeit, ich meine, auch jetzt gäbe es rein theoretisch genügend Möglichkeiten, sich über die Zukunft irgendwelche Ängste zu machen. Es kommt nicht vor in meinem Leben, weil ich, glaube ich, anders mit der Situation umgehe. Wie ist denn das bei dir? Kennst du das für dich? Oder machst du dir über irgendwas ernsthaft große Sorgen in der Zukunft?
Überhaupt nicht. Tatsächlich nicht. Und ich hatte das Thema auch letztens mit einem Freund, der seit 20 Jahren oder noch länger irgendwie auch ein Tonstudio in München hat und dafür große Brands, so Audio-Branding macht, Sound-Branding, ne, wie ist das Logo, gibt ja quasi auch nicht nur das optische Logo, sondern auch das Sound-Logo und hat da echt auch was Tolles aufgebaut. Und auch da war natürlich jetzt so Krisenzeit, ne, über Corona hinweg, alle haben gespart und so weiter. Und er hat auch Mitarbeiter. Und wir hatten genau letztens dieses Thema. Na, machst du dir jetzt Sorgen? Hast du Angst um deine Firma, um dich? Und da sind wir beide zum gleichen Entschluss gekommen tatsächlich. Hey, wir sind jetzt schon so lange auch auf dieser Welt, ne? 40 Jahre und länger, eher noch viel länger. Und trotzdem machen wir noch täglich unser Ding. Das bedeutet ja, wir haben unser Schiff schon durch so viele Stürme geleitet. Wieso sollte uns das in Zukunft nicht auch gelingen? Na, so dieses Selbstbewusstsein. Ich werde immer Lösungen finden, egal was in meinem Leben kommt. Das gibt einem, finde ich persönlich, genau die Stabilität und die Basis, um eigentlich, das sind natürlich sehr groß, aber eigentlich vor nichts Angst haben zu müssen, weil facing the dog, so, ne, wenn der vor einem steht, so, ich werde immer auch in die Verhandlung gehen mit dem Problem, was auf mich zukommt. Und das habe ich in der Vergangenheit schon bewiesen. Und ich habe für mich auch mitbekommen im Umfeld, dass ganz viele Menschen, oder was heißt jetzt viele, zumindest ein großer Anteil der Menschen, die Zukunftsängste äußern, eben Kontrollverlust verspüren. Heißt, andere haben die Kontrolle über das, wie mein Leben läuft. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Das ist genau der springende Punkt. Da hätte ich, glaube ich, auch Zukunftsängste, wenn ich eben nicht die Möglichkeit hätte, selbst ja, hinterm Steuer zu sitzen. Nur, ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass man das nicht kann. Ich glaube nur, dass das ein ganz klarer Punkt der Verantwortung ist. Finde ich Antworten. Ne? Verantwortung finde ich gute Antworten auf die Fragen des Lebens. Und Unsicherheiten, glaube ich, entstehen dann, wenn ich die Sicherheit im Außen suche. Also wenn ich glaube, dass mir das Äußere eine gewisse Sicherheit geben muss. Was ja natürlich auch, na, ich meine, das war ja schon immer so, wenn man in Völkern gelebt hat, in auch Urstämmen und so weiter, da hat man natürlich die Sicherheit in der Gemeinschaft gesucht. Und da hat man vielleicht manchmal jetzt hier auch schon den Eindruck, okay, selbst in der Gemeinschaft ist die Sicherheit vielleicht für mein Leben manchmal, ne, wenn, was man so jetzt mitbekommt, vielleicht jetzt auch nicht immer gegeben, könnte ich vielleicht Angst davor haben. Und da sind wir auch wieder beim Punkt. Im Prinzip ist es genau das, was du vorher beschrieben hast, ist die perfekte Story. Man hört was und dann macht man daraus seine eigene Geschichte. Du läufst durch die Welt und sagst, oh Gott, ich habe was mitbekommen, das und das und das wird mit Sicherheit übermorgen zerstört sein und dann werde ich vielleicht auch tot sein. Und na, also das heißt, das hat dir niemand gesagt, sondern das hast du in dem Self-Talk mit dir selbst ausgemacht sozusagen. Und ich glaube, genau darin liegt auch der Grund für viele Zukunftsängste, dass man sich eben Szenarien ausdenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, die eintreten können. Und na, wir haben hier auch schon öfter mal drüber gesprochen, unser System kann nicht unterscheiden, ob das passiert oder ob wir uns das vorstellen, ob das jetzt so ist. Das heißt, wir sind dann in so einem Panikmodus. Und das, was macht das? Na, das macht eng, Angus, Angst.
Ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass die meiste Angst in uns ja eben nicht die vom Säbelzahntiger ist.
Ja, genau. Das ist ein spannender Punkt, weil ich habe mir über das Thema Ängste und vor allem auch Zukunftsängste gerade in der Corona-Zeit auch sehr viele Gedanken gemacht im Sinne von, woher kommen eigentlich diese Ängste? Also wie entstehen die? Warum sind nicht nur einzelne Menschen, sondern eine ganze Bevölkerungsschicht, eine ganze Gesellschaft in Angst wirklich, also diese permanente Alarmiertheit, ne? Warum baden die Menschen wirklich so in Angst? Und eine spannende Frage ist vielleicht auch, wenn jetzt jemand hier einen Hund oder eine Katze oder irgendein Tier hat, oder man könnte sich vorstellen, man hätte ein Tier, ne? Hat dieses Tier eigentlich auch Zukunftsängste?
Nein.
Genau.
Das kann ich dir beweisen, weil die Antilope, wenn du die mal beobachtest, das habe ich letztens auch zu Alina gesagt übrigens. Das fand ich mega, weil unsere Katze hat es uns auch vorgelebt. Ne, die hat uns quasi gebissen, hat uns angefaucht und hat ganz klar gemacht, so nicht, wenn ich da an der Heizung liege, streichelst du mich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist die uns angefallen und dann weggelaufen und 10 Sekunden später putzt die sich und regelt sich am Boden und miau, ich habe Hunger. Das heißt, für die war das schon wieder weg. Also das heißt auch, die Antilope, die kann vor einer Minute noch von hinten vom Löwen angegriffen worden sein.
Ja.
Und eine Minute später, wenn die Gefahr vorbei ist, grast die wieder ganz normal.
Ja,
und das ist schon mega, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Genau so ist es. Ja. Ich versuche da mal so kurz wie möglich so meinen Extrakt zu geben aus meinen Überlegungen der letzten Jahre zu diesem Thema Ängste, weil das ist genau das, was du sagst auch, ne? Also dieses situativ oder in der Situation lebende und da vielleicht auch Angst haben in dem Moment, aber eben nicht wegen dem, was war oder dem, was kommt.
Ganz genau.
Und ich glaube, es hat wirklich mit der Art unserer Intelligenz zu tun, die wir Menschen so haben und die uns auch zum Menschen macht, ne? Weil soweit ich weiß, sind wir 98,8% genetisch identisch mit dem Schimpansen. Und trotzdem können wir ganz offensichtlich andere Dinge kreieren und erschaffen als der Schimpanse. Und der Unterschied ist nicht die Genetik, sondern die Intelligenz, ne, die wir haben. Ne? Und diese Intelligenz kann halt in die Zukunft denken und auch in die Vergangenheit denken. Und jetzt kommt der Punkt mit den Zukunftsängsten. Ich glaube, es gibt so drei Faktoren, oder das war damals so mein persönliches Resümee, was den Menschen eigentlich so Zukunftsängste auch kreiert. Und das ist einmal die Angst, und das war in der Corona-Zeit eben so schön zu sehen, es ist einmal die Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Zweitens die Angst vor dem Unvorhersehbaren, also wo geht es hin? Und drittens die Angst vor dem Unkontrollierbaren. Mhm. Also Unbekanntes, Unvorhersehbares, Unkontrollierbares. Das war für mich die Zusammenfassung auch für die Erklärung, warum das damals unabhängig von der Situation und vom gesundheitlichen Aspekt emotional und psychologisch so starke Wellen geschlagen hat. Nicht nur das Virus, sondern auch alles andere, was dann so mit sich kam, ne? So, das Unbekannte ist was, okay, ich kenne das nicht, das heißt, ich kann mich nicht darauf einstellen. Hm. Das heißt, ich sehe praktisch ins Nichts sozusagen, ne? Das Zweite, das Unvorhersehbare, das heißt, ich kann es nicht vorausberechnen. Ich weiß nicht, wo geht das hin sozusagen. Schaue ich auch in ein schwarzes Loch. Und drittens, das Unkontrollierbare, schaue ich auch auf ein schwarzes Loch, weil ich das Gefühl habe, da kann ich ja gar nichts machen, das passiert mit mir. Da machen die jetzt irgendwelche Bestimmungen, das Virus mutiert oder mutiert nicht, es passiert dieses oder jenes, ne? Was auch immer. So, und das ist praktisch dreimal ein schwarzes Loch und ich habe dreimal das Gefühl, eigentlich Opfer zu sein in der Situation. Und im Kern, wenn man das zusammenbringt mit dieser Fähigkeit unseres Geistes nach hinten, aber vor allem auch nach vorne zu denken, dann kann man eigentlich sagen, dass Zukunftsängste die Unfähigkeit ist, positive eigene Bilder im Kopf zu kreieren. Hm. Das heißt, sich eine bessere Vorstellung von dem zu machen, als es momentan aussieht. Das heißt, du schaust dir auf ein schwarzes Loch. Das bedeutet ja nicht, dass es schlecht wird in der Zukunft, sondern du gehst davon aus, dass es schlecht wird. Du gehst davon aus, dass es nicht gut sein kann. Ne? Und deswegen wäre mal meine These hier, dass Zukunftsängste immer auch ein Spiegelbild des eigenen Selbstwirksamkeitsdefizits sind. Also eigentlich das, was du am Anfang auch gesagt hast, weil du hast für dich so das Gefühl, dass du auch in der Lage bist, für jedes Problem auch eine Lösung zu finden. Genau, weil du eine relativ hohe Selbstwirksamkeit ja auch für dich entwickelt hast in deinem Leben. Und wenn man das eben noch nicht hat, dann geht man davon aus, dass die nächste Welle meine letzte sein könnte, die kommt, weil die mich umwirft und ich keine Chance habe, das Schiff irgendwie in den Griff zu halten oder, wenn es mich umwirft, zu schwimmen, das Schiff umzudrehen und wieder einzusteigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so diese drei Punkte, ne? Unbekannt, unvorhersehbar, unkontrolliert, ist eine Illusion. Weil unbekannt ist, wenn du so willst, eigentlich alles. Unvorhersehbar ist theoretisch auch alles, aber du musst es ja kreieren sozusagen. Also was ist denn deine Vorhersehung oder deine Vorhersorge sozusagen für dich, dein Zukunfts-Ich, dein Zukunftsleben? Mhm. Und die Unkontrollierbarkeit, okay, was ist denn das, was du nicht kontrollieren, aber was ist denn auch das, was du kontrollieren kannst? Und das wird ja meistens übersehen. Also das sind so meine Gedanken, die ich mir in der Corona-Zeit dazu gemacht habe.
Ich habe mal den Spruch gehört, Zukunftsangst zu haben ist wie, vielleicht kennst du den Spruch auch, es gibt da mehrere Varianten, wie es jetzt weitergehen könnte. Ne?
Aber zu beten.
Genau, sich quasi eben ein Leben vorzustellen, das ich nicht haben möchte.
Genau, so ähnlich habe ich es auch mal gehört. Ich habe es gehört auf Sorgen machen. Sorgen machen ist wie für was zu beten, was du nicht haben willst.
Ja, genau. Ja, genau. Und so ist eigentlich im Prinzip, ne, Sorgen ist jetzt für mich fast schon ein bisschen Zukunftsangst-Synonym, ehrlich gesagt. Sich Sorgen zu machen, was passiert.
Ja.
Und ich glaube, von all den drei Ängsten, die du gerade beschrieben hast, gibt es auch natürlich Lösungen.
Absolut.
Und ich glaube, die erste Lösung oder vielmehr das erste, was ich heute einfach aus eigener Erfahrung mitgeben möchte, ist, und das haben wir hier auch schon oft besprochen, das kennst du aus deinem Leben genauso gut wie ich, dass alles erstmal damit anfängt, Widerstände abzubauen und sie eben in Annahme erstmal zu konvertieren. Okay, gegen was habe ich denn Widerstände und wie kann ich das in meinem Leben annehmen, dass es so ist? Und ich habe für mich einfach angenommen in meinem Leben, dass es nie eine Sicherheit geben wird. Es wird nie eine Sicherheit, wenn ich das Leben lebe, wird es keine Sicherheit geben. Selbst wenn ich sage, ich bleibe jetzt den ganzen Tag im Bett, wird es keine Sicherheit geben, dass mein Überleben gesichert ist. Das wird es nicht geben. Es kann immer alles passieren. Mhm. Also lasse ich mich davon abhalten, mein Leben zu leben und Lebensfreude, Happiness in meinem Leben einzuladen oder nicht? Und das finde ich persönlich, war für mich einfach eine so wichtige Entscheidung zu sagen, ich nehme an, die Tatsache, dass es keine Sicherheit, keine hundertprozentige Sicherheit in meinem Leben geben wird. Das wird es niemals geben in meinem Leben und wahrscheinlich auch in keinem Leben dieser Menschheit. Mhm. Und das ist, finde ich, schon mal, das bringt so eine Leichtigkeit rein. Es wird eh keine Sicherheit geben. Also brauche ich auch nicht danach streben, möglichst viel Sicherheit in meinem Leben zu haben, weil die gibt's nicht. Und bezüglich der Kontrolle möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ich vor 2 Tagen gesehen habe. Und zwar ist mir die auf YouTube ausgespielt worden. Und das, finde ich, ist ein Beispiel. Man könnte sagen, es ist weit hergeholt. Ich persönlich finde es eigentlich sehr, sehr gut und sehr treffend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Football guckst, also Super Bowl.
Gar nicht.
Genau, so, genau, ging mir auch ganz lange so. Und zwar war das deshalb so, weil ich die Regeln nicht verstanden habe und ich mir gedacht habe, immer wenn ich dann das zufällig irgendwo gesehen habe, okay, da macht einer und plötzlich rennen irgendwie 12 Männer aufeinander und kloppen sich und dann pfeift wieder jemand und keiner weiß, was passiert ist. Okay, alles klar, das Spiel ist richtig doof. Bis mir mal so alteingesessene Buddies erklärt haben, um was es da eigentlich geht. Und dann haben die mich mal eingeladen zu so einer Super Bowl Night. Und da gab's dann so vegane Hot Dogs und so. Das war voll geil. Das war wie so ein American Evening. So wie die halt das auch feiern. So, ne? Da schauen ja Milliarden Menschen zu. Das ist ja das größte Sportereignis eigentlich der Welt.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, ich bin schon ein Riesensportfan. Komm, ich möchte es einmal verstanden haben, was es da eigentlich geht. Weil es kann ja nicht sein, dass Milliarden Menschen so dumm sind, in meinen Augen, ne, und ist sich irgendeinen Scheiß anschauen, was gar keinen Sinn gibt. Also das muss ja irgendeine Faszination haben. Okay, ich zieh mir das mal rein. Und das Problem war, ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben mit Hilfe von anderen, ne, die haben mir dann erklärt vorher schon, ja, pass auf, da geht's da und so und so und so. Geht um Raumgewinn und so. Ah ja, okay, ja, verstehe. Mhm. Ist quasi auch ein Taktikspiel kombiniert mit Sport so und Fähigkeiten und Ball. Ball ist schon mal bei mir immer gut, so, ne? Bin ich mal sehr interessiert. Und das Problem war, ich habe quasi, mein erster Super Bowl war das Jahrtausendspiel von Tom Brady. Und dann haben alle gesagt, okay, also jetzt brauchst du eigentlich in Zukunft nicht mehr schauen, weil es wird niemals mehr besser werden als das, was du jetzt gesehen hast. Und was war? Tom Brady, kennst du? Mhm. Ach, einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten.
Ja.
Es war so, auch wenn man mit Football nichts zu tun hat, die waren, zur Halbzeit waren die 24-3 hinten. Und 24-3 ist eigentlich im Football nicht aufzuholen, wenn man weiß, es gibt 6 Punkte pro Touchdown. Mhm. Also es geht eigentlich nicht. Und da kam mir letztens eben vor 2 Tagen dieses Video reingespielt, wo Tom Brady das nochmal beschrieben hat, weil du hast ihn nur gesehen, so auf der Bank sitzen, so mit den Händen so seinen Kopf halten und einfach auf den Boden schauend. Man denkt, und dann alle so, oh, Tom Brady is down now, the GOAT is, the greatest of all time is over, so nach dem Motto, ne, der findet jetzt keine Lösungen mehr. Mhm. Und was war? Milliarden von Menschen gucken ihm zu. Die Werbeminute kostet 100.000, die Werbesekunde kostet $100.000. Heißt, alle sind jetzt gerade enttäuscht von ihm. Alle, er hätte 1.000 Gedanken haben können. Oh Gott, was schreiben morgen die Zeitungen? Oh Gott, ich bin entthront. Oh Gott, und mein Team verliert, weil die kriegen dann alle keine Kohle, weil sie das Super Bowl Finale verloren haben. Wir sind der größte Spott der Welt und so weiter. Und dann hat er beschrieben, die haben das dann noch gewonnen. Das gab's nie. Es gab nie in der Geschichte des Super Bowls so einen krassen Rückstand, der in so kurzer Zeit aufgeholt wurde. Und dann hat er beschrieben, wie er das gemacht hat, wie er sein Team dann da rausgeführt hat. Und er hat einfach dann gesagt, er hat immer, egal was als nächstes anstand, hat er gesagt, Jungs, wir brauchen jetzt nur einen Stop. Das heißt, wir müssen nur einmal von denen den Ball klauen. Das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen. Dann haben die das geschafft. Dann so, yes, great. Hey, wir brauchen jetzt nur noch einen Touchdown. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Mhm. Das heißt, der hat ihnen immer nur ganz, 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 ganz kleine Ziele, die machbar sind, vorgegeben. Hey, wir brauchen jetzt, wir müssen das Spiel nicht gewinnen, wir brauchen jetzt nur das. Und dieses nur das haben die halt 10-mal gemacht und dann das Spiel am Ende gewonnen. Der hat sich nicht drauf fokussiert, was er jetzt nicht kontrollieren kann. Nämlich den ganzen Shitstorm. Er hat auch nicht in die Zukunft gedacht, was passiert, wenn wir das verlieren. Sondern er hat sich immer nur eine Frage gestellt. Und zwar, das fand ich letztens auch geil mit dem Oliver Brünner. Hatte ich hier ein geiles Interview. Der hat gesagt, die Frage, warum, bringt dich nie weiter. So, ja, warum sind wir jetzt so weit hinten? Oh Gott, warum habe ich diesen Pass gespielt? So eine Scheiße, der kann ja nicht ankommen. Sondern immer nur, wie kann ich jetzt eine einzige Sache besser machen? Oder wie kann ich jetzt in meinem Leben das und das vielleicht kontrollieren? Ne? Diese eine Sache, die ich wirklich in meiner Hand habe. Und das kumuliert sich so hoch, dass am Ende eine riesengroße Erfolgsgeschichte draus wurde. Und zwar nicht, weil er eine perfekt zu Ende gedachte Strategie hat, wie er am Ende dieses Spiel gewinnt, sondern immer nur ganz, ganz kleine Mini-Steps. Jetzt machen wir nur das. Das ist machbar für uns. Und das fand ich ehrlich gesagt mega inspirierend fürs Leben, muss ich ganz echt sagen. Weil wir uns auch ganz oft so, ja, was ist in 10 Jahren mit Deutschland? Und na, ja, was ist heute in deinem Leben? Ist doch die viel geilere Frage. Und nicht in 10 Jahren. Und nicht, was ist in 10 Jahren mit Deutschland, sondern was ist heute mit dir, ist die viel geilere Frage.
Exakt. Ja. Ja, cool. Coole Story. Ja, völlig richtig, weil ich finde das auch, gibt es so zwei Punkte. Ne? Also einmal das mit dem Warum, weil du es auch so sagst. Ich glaube auch, dass diese Warum-Frage super kontraproduktiv in den meisten Lebensbereichen ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das so nie beabsichtigt war, weil heutzutage ja jeder mit diesem No-Why-Ansatz von Simon Sinek ja so ein bisschen rumspielt. Ne? Also immer erkenne dein Why, erkenne dein Warum.
Ich kenne viele Kritiker mittlerweile, die sagen das.
Ich bin auch schon immer und ich werde jetzt immer mehr zu einem ganz großen Kritiker von dem Ansatz, aber er meint ja eigentlich auch ganz was anderes. Und ich glaube, es ist ein Problem von Sprache. Tatsächlich ist es ein Problem von Sprache. Es ist ein semantisches Problem, weil das Warum ist kausal. Das heißt, dass ein Warum bezieht sich auf die Vergangenheit. Das, was er eigentlich sagen wollte oder was er eigentlich meint. Und deswegen ist der Ansatz natürlich, den er grundlegend hat, ne? Also zum Thema Lebenssinn. Ne? Oder Sinn des Unternehmens. Ne? Also er kommt ja eigentlich aus der Unternehmenswelt. Ne? Ein Unternehmen sollte sein Why kennen. Aber das Why ist nicht das Warum im Deutschen aus der kausalen Sicht. Warum haben wir dieses Unternehmen gegründet? Also nicht, was war der Ursprungsgrund, sondern eigentlich meint er das Wofür. Also eigentlich wäre das No for what sozusagen. Wofür, für was? Keine Ahnung, wie man das ausdrücken würde im Englischen. Und das ist ganz was anderes, weil das Wofür ist zukunftsorientiert und das Warum ist vergangenheitsorientiert. Und das, was wir im Leben brauchen, ist nicht das Wissen, warum die Dinge so sind. Ich meine, manchmal kann das vielleicht mal auch, gibt auch mal Dinge, wo es hilfreich ist, warum ist das ein oder andere so, ne?
Aber vielleicht, um aus der Vergangenheit zu lernen, ist vielleicht auch mal die Frage nicht schlecht.
Genau, genau, Zusammenhänge ein bisschen zu verstehen. Aber also ein sehr kurzer Zeitraum, ich würde sagen Pareto-Prinzip, 20% warum, 80% das Wofür.
Was uns auch nicht so wahnsinnig gut bisher gelungen ist, ehrlich gesagt, aus der Vergangenheit zu lernen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Menschen können nicht aus der Vergangenheit lernen, weil ihnen die Zukunft fehlt. Wenn ich keine Perspektive für meine Zukunft habe, dann kann ich aus der Vergangenheit nicht lernen, sondern ich bin gezwungen, sie zu wiederholen. Und das ist das, was in dieser Welt passiert und auch im Leben vieler Menschen passiert. Sie haben keine Idee für ihre Zukunft oder für sich selbst. Und deswegen denken sie die ganze Zeit über die Vergangenheit noch, weil das das Einzige ist, was sie kennen. Und deswegen wiederholen sie das, was sie kennen, obwohl sie es eigentlich ablehnen. Und die ganze Aufmerksamkeit geht auf das Bekannte und dann versucht man das Altbekannte zu verbessern, die klassische Reform, ne? Anstatt eben wirklich eine Revolution oder Transformation zu wagen, die eben sich loslöst von dem Altbekannten und was ganz Neues macht. Man versucht nicht, das bisherige besser zu machen, sondern man versucht, bessere Dinge zu machen, also andere Dinge sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist echt ein semantisches Problem im Deutschen mit diesem Warum. Es geht nicht ums Warum, es geht ums Wofür. Und das ist eigentlich genau das, was du auch sagst. Ne? Wofür mache ich das eigentlich? Du schaust nach vorne und dann stellst du fest, okay, für dieses Wofür, ich weiß zwar noch nicht, ob ich da hinkomme Und wie ich da hinkomme, ich schaue also eben wie Tom Brady, nicht auf den gesamten Berg, der jetzt vor mir liegt, aber ich schaue auf diesen nächsten Schritt und ich weiß zwar nicht, ob ich da hinkomme, es ist mir auch gerade völlig egal, aber ich weiß, ich kann einen Schritt machen. Ja, in die eine oder in die andere Richtung.
Weil ja, genau.
Da bin ich jetzt. Und jetzt sind wir an dem zweiten Punkt, den finde ich auch interessant, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Es gibt heute in der ganzen, ja, wie soll ich das nennen, New Age Esoterik Bewegung immer so dieses, und es wird immer stärker, dieses, ja, wir müssen einfach mehr im Moment sein. Wir dürfen einfach nicht an morgen oder an gestern denken, sondern wir sollten immer im Hier und Jetzt leben. Das ist die Formulierung. Immer im Hier und Jetzt leben. Und ich glaube auch, dass das genauso wie mit diesem Warum ein semantisches Problem ist an der Stelle. Weil, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das Hier und Jetzt ist etwas, also kannst du woanders leben als im Hier und Jetzt, frage ich dich. Kannst du woanders leben? Nein, du kannst nicht woanders leben. Noch nie hat ein Mensch woanders gelebt als im Hier und Jetzt. Es gibt nichts anderes, weil Vergangenheit und Zukunft Konstruktionen unseres Gehirns sind, die wir Menschen machen können und Tiere eben nicht, wie wir schon gesprochen haben. Das heißt, es ist auch kein Problem, die Kapazität und Fähigkeit des Geistes zu nutzen und auch mal an die Vergangenheit zu denken, um, wie du gesagt hast, draus zu lernen oder auch mal in die Zukunft zu denken, um eine Zukunftsvision aufzubauen oder einfach was zu planen. Sag mal einer Mutter von 3 Kindern, sie soll nur im Hier und Jetzt sein. Das ist lebensgefährlich und zwar nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie. Oder bau mal ein Unternehmen auf, ohne zu planen. Mach mal ein Seminar, mach du mal ein Konzert, ohne das zu planen und nur im Hier und Jetzt zu sein, es ist völliger Bullshit. Natürlich dürfen wir auch an die Zukunft denken. Wir sollten nur nicht in der Zukunft leben. Und in der Zukunft zu leben heißt, dass ich sozusagen in meinem Kopf so eine krasse Zukunft kreiere, dass ich die jetzt schon erlebe, also ein inneres Erleben. Ich bin also praktisch schon dort, weil ich jetzt schon das ganze Drama in meinem Kopf habe. Ich leide also an etwas, was faktisch nicht da ist. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als die Definition von einer psychischen Krankheit. Jeder Therapeut freut sich über das, wenn du an etwas leidest, was nicht existiert. Es existiert nur in deinem Kopf, weil du es kreierst. Du denkst also nicht mehr in der Zukunft, sondern du lebst in der Zukunft, weil du sozusagen emotional dich an etwas bindest, was du in deinem Kopf kreierst. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte für Zukunftsängste, dass das falsch verstanden wird mit diesem Hier und Jetzt und in der Zukunft und dass wir einfach diese großartige Möglichkeit unseres Verstandes nicht nutzen und somit wird jede Möglichkeit, die du nicht nutzt, wird zum Problem. Das ist meine Theorie dahinter. Macht das Sinn?
Ja, macht total Sinn. Er macht total Sinn, weil ich kann ja quasi eine Lebensvision, kann ich ja auch im Hier und Jetzt verfolgen. Ne?
Genau.
Aber diese Lebensvision, die Lebensvision kann ich ja nicht kreieren, wenn ich mir kein Bild von mir in einem gewissen Zeitraum, wenn ich quasi in die Zukunft reise, mache, vorstellen kann. Ne? Also Walt Disney hat daraus einfach die größten Dinge kreiert. If you can dream it, you can do it. Also von der feinstofflichen Ebene in die grobstoffliche Ebene was zu transferieren, ist etwas, was uns zu Genies macht, was uns zu unfassbar krassen, schöpferischen Wesen macht. Und nur im Hier und Jetzt zu leben, also ausschließlich, würde uns ja eigentlich im Prinzip diese Fähigkeit komplett nehmen.
Absolut.
Weil wenn ich im Hier und Jetzt lebe, dann habe ich ja quasi gar keine Möglichkeit mehr, geistig schöpferisch zu sein.
Exakt, genau. Und du würdest ja der Natur praktisch dann...
quasi alles...
Sag mal.
Ja, wenn ich jetzt alles... Und bis zu meinem Lebensende nur jetzt entscheide und jetzt nehme ich das und jetzt zeige ich das, dann fehlt mir der Leuchtturm, warum ich das, wofür ich jetzt in diesem Moment, und in diesem Moment zu leben, ist ja nur, ich sage mal, eine Sache des Präsentseins.
Genau.
Ich mache präsent jetzt eine Aufgabe. Und ich kann auch präsent Gurken schneiden. Ich kann präsent einen Online-Kurs aufnehmen. Und ich kann ja präsent eben Dinge tun, die auf ein Bild einzahlen, was ich von der Zukunft mir selbst kreiert habe. Und zwar ein positives Bild. Und da sind wir, glaube ich, bei einem ganz, ganz springenden Punkt. Wie sieht das Bild meiner Zukunft in mir aus? Ich glaube, das ist der springende Punkt von Zukunftsangst. Habe ich denn überhaupt ein schönes Bild meiner Zukunft?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Man kann keinen Plan für sein Leben haben, wenn man keinen Plan für seinen Tag hat. Und die meisten Leute haben keinen Plan, wie sie einen Tag leben wollen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und deswegen haben sie auch keine Idee für ihr Leben. Ne? Und wenn ich keine Idee für mein Leben habe, dann übernehme ich, ob ich das will oder nicht, die Ideen anderer Leute.
Ganz genau, dann haben andere Leute Ideen von deinem Leben und dann hätte ich auch Angst. Natürlich.
Natürlich. Und es gibt natürlich genügend, ich sage es jetzt mal so, Kräfte in dieser Welt, die sozusagen davon profitieren, wenn Menschen Angst haben.
Absolut.
Das heißt, kollektive Zukunftsängste sind, wenn man so möchte, von vielen Seiten zumindest, gewollt, gewünscht. Ja, also es gibt dann Sekundäreffekte. Es darf nicht zu viel sein. Das merkt man in der Medienberichterstattung. Die funktioniert in Wellen. Da müsst ihr mal genau schauen, wie das funktioniert, dieses Spiel. Da wird dann ein Thema aufgegriffen, wenn es gerade keins gibt, weil die Welt gerade ein bisschen zu ruhig ist und keine Katastrophen vorherrschen, dann kreiert man welche. Dann findet man irgendwelche gefährlichen Krankheiten oder irgendwelche potenziellen Angriffe oder sonst irgendwas. Oder man stilisiert dann irgendwie die Formkrise der Fußballnationalmannschaft zur veritablen nationalen Krise hoch. Also über irgendwas regt man sich immer auf. Und das macht man so lange, bis man die Leute so ausgemergelt hat damit, dass man sagt, jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt gäbe es einen Kipppunkt, wo die Leute dann den Spaß dran verlieren sozusagen. Ne? Also Spaß in Anführungszeichen. Ne? Also es gibt ja so diesen Punkt, wo dann so das eigene die Leidensfähigkeit sozusagen überschritten ist, diese Grenze, und du dann in eine Art Resignation kommst. So nach dem Motto, wisst was, ist mir jetzt auch alles scheißegal. Und dann schalten die Leute ab. Und an dem Punkt wollen die Medien natürlich nicht kommen. Das heißt, deswegen sind auch Nachrichten genauso aufgebaut. Zum Schluss kommt immer noch der Sport. Ne, so ein bisschen was Lockeres zum Sport, genau, und vielleicht haben wir Glück und das Wetter wird auch noch ganz gut. Ne? Und dann die nette Wetterfee, ne? Und die erzählt uns dann noch ein bisschen mit einem netten Hüftschwung irgendwo, dass es dann vielleicht doch irgendwann mal wieder, wenn das Wetter schon scheiße ist, vielleicht nächste Woche wieder besser werden könnte. Also so dieser kleine Lichtblick zum Schluss. Man geht dann von den Themen auch wieder ein bisschen runter, um den Schmerzpunkt nicht zu groß zu machen. Und die Leute praktisch in so einer latenten Unzufriedenheit oder in einem latenten Unglück zu halten, vielleicht nicht Unglück, aber zumindest, dass sie nicht glücklich sind und auch gar nicht auf die Idee kommen, glücklich werden zu können. Das ist im Endeffekt ein Grundprinzip des Kapitalismus. Der funktioniert nur durch das, wenn Leute das Gefühl haben, dass sie noch nicht genug haben und dass es noch ein Loch zu schließen gibt. Und deswegen kreiert man Löcher. Das ist die brutale Beschreibung aus meiner Sicht der Realität.
Ja.
Und ich glaube, dass Menschen wie du und ich, die keine Zukunftsängste haben, einfach sich diesem Spiel nicht mehr anschließen oder vielleicht auch noch nie richtig angeschlossen haben, weil wir, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung von unserem Leben haben und trotzdem können wir in die Zukunft planen, aber wie du sagst, ne, aus der Präsenz heraus. Ich kann ganz bei mir sein, aber trotzdem an jemand anderen denken und trotzdem bin ich aber bei mir. Aber wenn ich völlig neben mir oder außer mir bin, ne, wenn ich neben mir stehe oder außer mir bin, dann ist es egal, worüber ich nachdenke, es ist immer Chaos sozusagen. Und dann ist es egal, wo ich wohne, ist egal, welchen Job ich habe, ob ich arbeite oder nicht, ob ich gerade Urlaub mache oder nicht. Ich kann aus allem im Leben ein Drama machen.
Absolut, ganz genau.
Also was ist zu tun?
Ja, genau. Das war auch meine Frage, was ist zu tun? Ganz genau. Glaubst du, dass Visualisierung ein Tool ist, um Zukunftsängste zu mindern, wenn man welche hat, bedeutet wirklich sich ein Leben zu visualisieren, wie ich es haben möchte? Weil zum Beispiel unser lieber Freund Seom, der war jetzt bei Unity vor, keine Ahnung, 8.000 Leuten irgendwie oder 10.000 Leuten auf der Bühne gestanden und dann haben sie ihn schon auch gefragt, hey, wie sieht's aus, warst du dann nervös vorher und so weiter? Und er so, das kannte ich ja schon. Das habe ich schon 1.000 Mal gemacht. Mhm. Ich dachte, das erste Mal, dass du vor so vielen Leuten spielst. Ja, aber ich habe es mir seit 3 Jahren jeden Abend vorgestellt. Deswegen war das für mich so ganz gewohnt, sozusagen. Weil er sich dieses Bild in seinem Kopf ganz klar schon immer vorgestellt hat. Und nicht nur vorgestellt, sondern er hat sich gefühlt. Er hat dann Tränen in den Augen gehabt, dass er sich vorgestellt hat, dass er da wieder von der Bühne geht und die Leute alle applaudieren und so weiter. Wie siehst du das? Ist das ein Tool?
Ein ganz klares Jein, würde ich darauf antworten. Mhm. Es ist natürlich schon heftig jetzt für einen, der sich ja ursprünglich mal Mentaltrainer auch genannt hat, weil das ursprüngliche Mentaltraining, ich meine, das hat sich mittlerweile auch massiv weiterentwickelt, aber ursprünglich war ja Mentaltraining nichts anderes als die visuelle Wiederholung von bestimmten Bewegungsabläufen und so weiter und so fort. Ja, also Visualisierung ist etwas, was natürlich eine Wirkung zeigt, ne? Also das ist auch jetzt nicht einfach eine Meinung, sondern das ist ja tausendfach wissenschaftlich bewiesen. Das sind Prozesse, die im Gehirn stattfinden, und es wäre falsch zu sagen, Visualisierung ist Bullshit und es bringt alles nichts. Doch, es bringt schon was. Aber ich sagte, Visualisierung ist praktisch Autolackieren. Wenn du nicht Auto fahren kannst, ist es scheißegal, ob dein Auto perfekt lackiert ist und glänzt oder ob es aussieht wie kurz nach der Rallye Dakar. Es macht dir keinen Spaß, Auto zu fahren. Du kommst wahrscheinlich auch nicht an, weil du nicht Auto fahren kannst, sozusagen. Also das heißt, Visualisierung ist ein Unterstützer, ist ein Booster, ist eine Verstärkung von dem, was schon da ist, an der Stelle auch. Und wenn jetzt der Seum sozusagen keine Selbstwirksamkeit hätte und nicht glauben könnte, dass das, was er sich visualisiert, auch verwirklichen kann, wenn er das somit also nicht fühlen könnte, weil er keine Idee hat, wie er das macht, weil er sein Leben nicht darauf ausrichtet, weil er keine Entscheidungen trifft, weil er eben, wie du das mit deinem schönen Tom Brady Beispiel so gut erklärt hast, nicht in kleinen Schritten sich jeden Tag ranrobbt an diese Zukunftsvision, in die Umsetzung kommt und die Dinge tut, die zu tun sind, um dieses mega Selbstwertgefühl aufzubauen. Ne?
Ja.
Dann kann der visualisieren, bis er schwarz wird. das wird nichts, sozusagen. Und das ist der Punkt, dass viele Leute oft sagen, ich stelle mir das vor, aber ich fühle es nicht. Genau, weil die andere Komponente nämlich fehlt. Also Visualisierung, ja, aber sie fußt auf einem Fundament, und sie ist nicht das Fundament. Und viele Leute flüchten sich in die Visualisierung, verwechseln das mit Manifestation. Es hat was miteinander zu tun, aber es ist bei weitem nicht das Gleiche. Weil manifestieren kommt von manifestare, handgreiflich machen oder greifbar machen sozusagen. Das heißt, die Hand und die Handlung ist mit dabei. Ja. Umsatz Karma kommt von Umsetzen. Das heißt, ich muss auch etwas machen. Und wenn ich das nicht mache, komme ich nicht ins Gefühl, weil es einfach zu weit weg ist. Und dann hilft es nichts, sich die Million oder den Auftritt oder sonst was zu visualisieren, wenn ich mein Leben nicht verändere und darauf ausrichte.
Ja.
Das wäre meine Antwort. Ich meine, visualisierst du regelmäßig?
Nein. Also, jein. Auch wieder ein ganz klares Jein. Ich habe mir einfach so, ich sag mal, im Leben so Bausteine gezaubert, die mich automatisch immer visualisieren lassen. Ich habe tatsächlich ein Vision Board und das sehe ich, ob ich will oder nicht, sehe ich immer, weil es an meiner Tür hängt einfach so, ne?
Ja.
Das heißt, ich werde schon immer wieder auch geframed, so von dem, wie ich mir mein Leben kreiert habe. Oder mein Bildschirmhintergrund oder sowas, ne? Also sind so Dinge, die kann man machen und die machen auch was mit mir, ob ich will oder nicht. Die machen mit mir was ganz Positives. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und so TM-mäßig, ne, und mache meine Augen zu und stell mir das vor, so Olympiastadion. Das mache ich jetzt nicht, auf keinen Fall. Sondern es sind eher so energetische Ausrichtungen, wie ich etwas tue. Also wenn ich zum Beispiel einen Song produziere oder sowas, dann gucke ich schon ab und zu mal so auf dieses Vision Board und gehe mit dieser Energie dann in die Umsetzung, in die Handlung rein.
Ja.
Aber nimm mir jetzt nicht halbe Stunde oder noch länger Zeit, um mir das erstmal vorzustellen, sondern ich bringe mich in diese Energie und mit dieser Energie gehe ich in die Handlung auch sofort.
Ja, also du nutzt das praktisch als eine Art Zentrierung oder Reminder für dich sozusagen.
Ja, das ist so eine energetische Signatur, wie ich etwas mache, mit was für einem, wofür mache ich das?
Ja, also ich versuche mal vielleicht so meine Metapher dazu zu geben. wir wissen ja, es wird immer wieder wiederholt in verschiedenen Büchern, ne? Der Mensch denkt am Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken und so weiter. Mhm. Und jedes Gedanke wird ja auch in visuelle Impulse umgesetzt, auch wenn wir die nicht immer wahrnehmen. Aber bevor ich sozusagen sage, okay, ich gehe jetzt darüber und hole mir ein Glas Wasser, wenn ich diesen Gedanken denke, brauche ich ein Bild dazu. Ich muss wissen, was ist ein Glas Wasser? Ich muss wissen, wie gehe ich darüber? Das heißt, der Prozess läuft im Kopf visuell ab, tatsächlich auch. Mhm. Das fällt uns nicht so klassisch auf, weil wir nicht so uns bewusst jetzt etwas vorstellen. Aber ich habe zum Beispiel mal jemanden im Coaching gehabt, die hat eine schwere MS-Erkrankung gehabt. Und die hat dann wieder laufen gelernt, tatsächlich auch. Und die hat mit mir tatsächlich an diesem Visualisierungsthema gearbeitet und hat mir dann erzählt, dass sie sich praktisch, dass sie wieder lernen musste, praktisch zu gehen. Und sie musste sich praktisch lange Zeit jeden Schritt vorstellen, bevor sie ihn machen kann. Mhm. So, jetzt in Bezug auf unser Thema heißt es, dieses Visualisieren, weil ich ja so ein bisschen indirekt gesagt habe, das wird mir überschätzt. Es ist wirklich so, so wie du es machst, da finde ich das total sinnvoll. Das macht Sinn, sich sozusagen immer wieder auf etwas einzustellen, bewusst. Aber wenn es doch so ist, dass wir am Tag 60.000 bis 80.000 Bilder durch unseren Kopf schießen, sozusagen, durch die Gedanken. Überlegt einmal, wie viele Bilder im Verhältnis produzierst du, wenn du dich jetzt von mir aus 15 Minuten am Tag hinsetzt und visualisierst. Das heißt, du hast 24 Stunden am Tag, 15 Minuten davon schickst du bewusst Bilder durch deinen Kopf. Was ist mit den 99,5% der anderen Bilder? Was sind das für Bilder? Sind die im Einklang dazu? Haben die gar nichts damit zu tun? Oder sind sie vielleicht sogar dagegen? Und deswegen würde ich sagen, dass wir verstehen müssen, man kann nicht nicht visualisieren. Man kann nur bewusst oder unbewusst visualisieren. Und das stärkste Visualisierungsprogramm ist sozusagen erstens dein Selbstbild, zweitens dein Menschenbild und drittens dein Weltbild. Also wie du die Welt siehst, wie du andere Menschen siehst und wie du dich selber siehst, ist praktisch das Dauerbild, das sozusagen der Dauerfilm, der läuft. Oder in deiner Welt wäre es sozusagen, es ist die Hintergrundmusik, die eigentlich die ganze Zeit im Leben läuft, 24 Stunden. Und dann kann ich mich schon mal hinsetzen und kann vielleicht hinter eine traurige Hintergrundmusik, kann ich dann mit einem fröhlichen Lied auch mal 5 Minuten, 10 Minuten drüber spielen. Und dann höre ich die traurige Musik nicht mehr so sehr. Da habe ich 10 Minuten gute Gefühle. Aber wenn ich aufhöre damit, läuft wieder die alte Musik. Und das ist das, was die Leute bei der Visualisierung nicht verstehen wollen, glaube ich, oder vielleicht auch noch nicht wissen, noch nicht sozusagen verstanden haben und nie gehört haben, dass es sozusagen meine Grundemotion und meine Grundprägung, mein Grundbild im Leben ist, sozusagen, mit dem ich laufe. Das kreiert, ob ich Zukunftsängste habe oder Zukunftslust oder Zukunftsmut. Und da hilft Visualisierung nicht, um das grundsätzlich zu verändern. Bloß weil ich ein neues Instrument einführe, ändere ich nicht gleich die Melodie, wenn die Melodie vorgegeben ist. Ne? Und es geht eher um diese grundlegenden Dinge. Und dann kann Visualisierung sozusagen einfach ein Booster, ein Verstärker sein, wo ich die Lautstärke aufdrehe oder sozusagen eben, wie jetzt bei dir, praktisch nochmal ein neues Instrument dazu bringe und dann der Bass ist vielleicht auch nochmal stärker und dann groovt es nochmal ein bisschen stärker rein in einer bestimmten Phase. Also das wäre mein Bild zur Visualisierung. Ne? Also Selbstbild, Menschenbild und Weltbild, das sind die drei Dinge.
Ja, definitiv. Das merke ich auch immer wieder im Umfeld, wenn Menschen einfach sich wirklich ein besseres Leben sozusagen visualisieren. Das ist, wenn man es so nennen mag, auch immer der Hauptfehler. Dass alles andere, was sie nach dieser Visualisierung tun, überhaupt nicht darauf einzahlt, dass die Visualisierung wahr wird.
Du sagst es.
Das ist der Punkt. Das ist ein bisschen wie, das mag jetzt ein bisschen sein, aber wie wenn jemand in die Kirche geht am Sonntag in der Früh, ne, und dann versucht, alles, was er über die Woche verschissen hat, sozusagen wieder loszuwerden. Na, weißt du, was ich meine?
Ja, sehr gut. 100% Zustimmung, genau.
Ja, also besser kann ich es jetzt nicht oder schonungsloser kann ich es nicht formulieren. Ne?
Genau, und dann gibt es ja auch noch eine tolle Dienstleistung der Kirche, zumindest bei den Katholiken, dass man dann sich auch noch seine Sünden vergeben kann oder vergeben lassen kann. Ne? Und dann kannst du ja, das ist geil, dann betest du 14 Vater unser und dann machst du einfach so weiter wie davor auch. Ja. Ist doch super.
Ja, ja, genau. Ja. Genau, man muss nichts ändern, das ist super, das passt perfekt.
Ja, genau, und dafür zahlst du noch gern Kirchensteuer an der Stelle. Ja. Ne? Ja, jetzt sind wir aber böse zum Schluss. Ja.
Ziemlich runder Abschluss.
Würde ich auch sagen. Aber Kirche und Zukunftsängste passt ja auch gut zusammen.
Ja.
Ist auch so eine Institution, die gut darin ist, Zukunftsängste zu kreieren mit ihrer ganzen, aber es sind ja nicht nur die einzigen, aber Religion ist ja auch, Religionen leben davon, Zukunftsängste zu kreieren. Ne?
Wohl wahr. Also ja.
Wenn nicht, auch, dann.
Exakt, ja. Verbote, klar. Gebote, Verbote.
Ja, genau. Ja. Klar, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle.
Genau.
Und zwar für immer. Mhm. Keine zweite Chance.
Soll ich zum Abschluss noch einen Witz erzählen,
gerne,
der genau darauf einzahlt?
Ja, erzähl.
Ja?
Ja.
Okay. Also, ein Mensch kommt in die Hölle, ne, und fährt dann da so runter mit dem Aufzug. Plötzlich geht die Tür so auf, so eine lange Bar, es läuft Jazzmusik, ne, spielt eine kleine Band und so. Und im Hintergrund shakert so irgendwie einfach so ein Barkeeper einen leckeren Cocktail. Und der wird dann so kredenzt und dann, ach Gott, Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ist das hier die Hölle? Dann so, ja, sicher, komm ruhig rein. Da hier, genießt dann den Drink und so, dann geht er mit seinem Drink so da, durch diese Hölle und alle sind total freundlich, gut gelaunt und so. Und dann wird er so rumgeführt und plötzlich kommt er an eine Türe und das sieht er schon von Weitem so durch so ein Guckloch Feuer, Fegefeuer. Oh Gott, okay. Dann geht er immer näher hin mit seinem Drink, steht dann da so mit großen Augen und sieht, wie dann der Teufel mit einem Dreizack so auf jemanden einsticht. Und dann fragt er den Barkeeper so, um Himmels Willen, ist das quasi hier nur das Wartezimmer für die Hölle oder wie ist das eigentlich? Weil ich habe gesehen, da hinten, da ist ja Feuer und da wird man erstochen. Und dann so, nee, das ist nur für die Katholiken, die wollen das so.
Geil.
Deswegen, ja, der war natürlich jetzt sehr, sehr gemein.
Aber hey, der passt echt so geil zum Abschluss, weil im Endeffekt, what you see is what you get. Ne?
Ja.
Also das ist echt so, wenn das deine Erwartung der Zukunft ist, du erlebst halt das, was du dir einbildest. Ne?
Genau, ganz genau. Ja, genau. Und dann, da richtest du dann auch dein Leben danach aus. Das will ich nicht, weil dann ist dir das so und so. Ah, okay, verstehe. Dann ist es wohl so und so. Ne? Also so dieses einfach Glauben.
Total.
Man kann an alles glauben.
Also es gäbe keinen besseren inhaltlichen Abschluss als diesen Witz, ehrlich gesagt. Das ist die perfekte Zusammenfassung von allem, was wir jetzt gesprochen haben.
Ja, den lassen wir auch drin, oder?
Ja, den lassen wir drin, auf alle Fälle.
Sehr gut.
Bei dem großen Soll, wir wollen keine Zuschriften von Pfarrern oder irgendwelchen Gläubigen. Es ist kein Bashing gegen die Kirche an der Stelle. Es ist ein liebevoller Hinweis auf Entwicklungspotenzial in der eigenen Philosophie. Aus unserer Sicht zumindest.
Yep. Freie Meinungsäußerung.
Exakt. Zumindest hier bei uns.
Genau. In diesem Sinne hat Spaß gemacht, fast.
Ja, auf alle Fälle. Aber nur fast. Beim nächsten Mal macht es richtig Spaß.
Genau. Geil. Komme ich aufs nächste Mal.
Bis dann, mach's gut.
Du auch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.